Am heutigen Muttertag kommen wir in der Abraham-Serie zur lieben Familie. Passt irgendwie ganz gut. Familienkonflikte. Wir haben ja vor 2 Wochen gestartet. Abraham oder Abraham, wie er damals noch hieß, bekam von Gott wie aus dem Nichts heraus so den Auftrag: Verlass deine Verwandtschaft, dein Zuhause und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich habe euch 2 Blätter hingehalten, vielleicht erinnert ihr euch. Welches Blatt streckst du Gott hin? Ist dein Lebensblatt, das du Gott hinhältst, das Blatt, das vollgeschrieben ist mit deinen Wünschen und Plänen und du sagst: Gott, ich will das und das und das und jetzt, du brauchst nur noch zu unterschreiben. Super. Oder sagst du zu Gott: Hier ist mein weißes Lebensblatt. Ich lasse alles leer. Du darfst mein Leben schreiben. Ich unterschreibe. Du darfst mein Leben bestimmen. Es ist dein Lebensblatt. Abraham wurde aufgefordert, einfach mal ins Blaue hinauszugehen. Gott sagt: Ich werde dir das Land schon zeigen. Geh. Und Abraham vertraute Gott von ganzem Herzen. Und so ging er. Mit ihm ging auch Lot. Es war sein Neffe. Von ihm wissen wir, 1. Mose 11, 28, dass sein Vater früh verstorben ist. Wahrscheinlich war dieser Lot ein Weise. Seiner Mutter lesen wir nichts. Jedenfalls hat sein Großvater ihn wie adoptiert und dann später war da auch Abraham recht zuständig für diesen Lot. Es kam dann zu einer Hungersnot und wie so oft im Alten Testament, was macht man, wenn eine Hungersnot ist? Man geht in die Kornkammer des Altertums, das war damals Ägypten. Und so gingen sie nach Ägypten und dort in Ägypten hat Abraham seine Frau als Schwester ausgegeben. Er hatte Angst um sein Leben, er dachte: Meine Frau, die ist so wunderhübsch und so schön, man wird mich töten, um an sie heranzukommen. Diese Lüge ist dann aufgeflogen und der Pharao hat die Familie von Abraham zur Landesgrenze begleitet und hat ihm einen Landesverweis gegeben. Er sagt: Raus aus meinem Land, und so mussten sie dann wieder zurückkehren in den Süden des Landes Kanaans. Und da lesen wir jetzt 1. Mose 13, Vers 1 bis 5, wenn ihr die Bibel dabei habt, sehr gerne. Yes, schön, das so zu sehen. Wunderbar. 1. Mose 13, da steht: Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück. Und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Bei dem Altar, den Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Abraham kommt wieder an die Stelle, wo er bereits damals einen Altar gebaut hatte. Und da betet er jetzt an. Auf mich wirkt das so, als würde Abraham damit zum Ausdruck bringen: Gott, ich habe unglaublich versagt. Ich habe meine Frau als meine Schwester ausgegeben. Ich habe gelogen. Ich war kein guter Ehemann. Ich habe aus Angst um mein Leben ihre Ehre aufs Spiel gesetzt. Ich habe sie wie geopfert für mein Leben. Ich habe versagt. Aber Gott, jetzt komme ich wieder zurück zu dir. Komm zurück zu diesem Altar, wo ich damals bereits dir schon meine Treue zugesagt habe. Und ich bete dich wieder ganz neu an. Du bist immer noch mein Gott. Vielleicht ist jemand hier, dem geht es genauso wie Abraham damals. Du hast irgendwann in deinem Leben mal ganz bewusst gesagt: Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Aber jetzt, wenn du ganz ehrlich bist, musst du sagen: Nein, ich folge im Moment nicht Gott von ganzem Herzen nach. Es gibt vielleicht Dinge in meinem Leben, die sind mir unglaublich viel zu wichtig geworden. Oder anderes, was Gott möchte, habe ich vernachlässigt. Und ich weiß genau, eigentlich müsste ich umkehren. Vielleicht ist jemand hier, der hat ganz gut mit Gott gestartet, aber ist heute unglaublich weit weg von Gott. Und ich lade dich heute Morgen ein, komm zurück zu diesem Altar. Zu dem Altar, den du damals schon mal gebaut hast. Du gesagt hast, ich will Gott von ganzem Herzen dienen. Eigentlich ist ja die erneute Hingabe, die Abraham hier macht, ist ja eigentlich das, was wir als Christen immer und immer wieder tun sollten. Oder wir alle sind doch heute Morgen hier, wenn wir von Herzen Gott anbeten und sagen, du bist erhoben, dann doch deshalb, weil Jesus Christus für uns gelebt hat, weil er für uns gestorben ist. Und nicht, weil irgendjemand hier ist, der sagt, und ich war halt besonders gut, ich habe besonders gut gelebt, darum, vielleicht kennst du Menschen, die haben so den Eindruck, wenn ich gut genug bin, dann komme ich zu Gott. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt mir, ich darf vor Gott bestehen, weil Jesus für mich gelebt hat und weil er für mich am Kreuz die Sünde getragen hat, die mich von Gott trennt. Und darum ist es immer wieder an uns, zurückzukommen. Nicht jetzt in unserem Bild zum Altar, sondern zurück zum Kreuz. Weil wir sagen, Jesus, und ich lege dir heute mein ganzes Leben wieder ganz neu hin. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich möchte dir wieder von ganzem Herzen nachfolgen. Dort im Süden des Landes Kanaans kommt es nicht nur zur erneuten Hingabe von Abraham, sondern es kommt da auch zu einem Konflikt zwischen Abraham und Lot. Und der Hintergrund für diesen Konflikt ist nicht Sünde, sondern es kommt zu einem Konflikt wegen Segen. Abraham war sehr reich und auch sein Neffe Lot war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und ganz viele, die ihm da dienten. Und darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Das Problem war, dass sie so unglaublich reich geworden sind. Und jetzt gibt es nur eine begrenzte Anzahl Weideplätzen, so Nahrungsquellen oder vor allem auch Wasserquellen. Und dann gab es noch ein Problem, also noch etwas, das hat das Problem verstärkt. Es wohnten auch noch Kanaaniter und Perisiter im Land. Und jetzt merkt man, es reicht irgendwie nicht. Es hat nicht Platz für alle. Was machen wir jetzt? Es kommt zum Konflikt. Der Konflikt zwischen Abrahams und Lots Hirten, die geraten aneinander. Abraham merkt davon und jetzt erscheint uns ein unglaublich demütiger Abraham. Er sagt, schau, es reicht irgendwie nicht für uns beide. Es ist besser, wenn wir uns trennen, denn es sollte kein Blut fließen. Wir sind doch Verwandte oder wörtlich, wir sind doch Brüder. We are family, sollten doch nicht streiten. Und jetzt sagt Abraham, entscheide du, welches Land du willst. Willst du zur Rechten, ich gehe zur Linken. Willst du zur Linken, ich gehe zur Rechten. Unglaublich demütig. Abraham war ja der Ältere. Er hätte sagen können, weißt du was, ich ging zuerst. Du bist mir nachgefolgt, jetzt ist Zeit für dich. Wähl dir ein eigenes Land, ich war zuerst da. Nein, er ist unglaublich demütig. Er sagt, entscheide du. Mir scheint es, als könnte Abraham so aus dieser engen Beziehung mit Gott, die er wieder hat, auf sein Recht verzichten, weil er ganz auf Gott vertraut. Und Lot, der schaut sich das Land ganz genau an. Und er sieht die fruchtbare Jordanebene. Die ist so wie der Garten Eden, wie das Nildelta. Wunderbar, fruchtbar und er denkt sich, da muss ich hin, da werden meine Schafe guten Nachwuchs kriegen, da werde ich reich werden. Und darum wählt er sich diese Seite. Er wählte nach materiellen Kriterien. Und irgendwie, wenn man dann so die Geschichte weiterliest von Abraham und von Lot, dann erscheinen uns hier wie so zwei unterschiedliche Lebensentwürfe. Ich denke, Abraham und Lot stehen für zwei Lebensentwürfe, die auch wir wählen können. Lots Lebensentwurf ist das Materialistische. Vielleicht wäre das heute, wenn ich mich entscheide für Geld, Reichtum, Karriere, Macht, Gesundheit. Hauptsache, es geht mir gut. Ich lasse mich leiten von der Frage, was bringt mir das größtmögliche Glück heute? Demgegenüber ist Abraham, er lässt sich leiten von der Frage, was bringt mir das größtmögliche Glück in alle Ewigkeit? Ihm geht es nicht so sehr um den jetzigen materiellen Segen, als vielmehr um den geistlichen Segen. Dieser Lebensentwurf steht dafür, dass ich mich entscheide fürs ewige Heil, fürs ewige Leben, für den geistlichen Segen. Und dann sehen wir Lot, weil er sein zeitliches Glück will, ist er bereit, in einem geistlichen Grenzgebiet zu leben. Es steht da, er zieht in die Nähe von Sodom. Kennen wir Sodom und Gomorra? Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Er wollte sein zeitliches Glück und deshalb ging er dorthin, wo die Sünde ganz nahe war. Ganz anders Abraham, wenn wir weiterlesen würden, Vers 18, er geht weiter und er baut sich wieder einen Altar. Er will ganz nahe bei Gott sein. Zwei Lebensentwürfe. Meine Frage an dich, wo suchst du dein Glück? Im Jetzt oder im Ewigen? Paradox ist ja, das ist auch ein biblisches Prinzip, das zieht sich durch die Bibel durch. Paradox ist ja, wenn wir für unser Glück schauen, werden wir irgendwann alles verlieren. Lot, der hat zweimal sein Leben wie verloren. 1. Mose 14 könnten wir auch noch lesen heute. Kommen wir leider nicht mehr dazu. Aber da kommt es zum Krieg und Lot wird mit seiner Familie verschleppt und Abraham kämpft dann für ihn und befreit ihn wieder. Oder später, als Sodom und Gomorra da Feuer vom Himmel, wer kämpft für Lot und betet zu Gott und feilscht da? Abraham. Das Paradox, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Und das Paradoxe ist auch, wer sein Leben wie hingibt, Abraham, der wird ganz, ganz vieles gewinnen. Denn kaum hat Abraham dem Lot das Land verheißen, sagt, schau, du kannst wählen, kommt Gott und verheißt dem Abraham das Land. Das finde ich so spannend. Abraham sagt, Lot, entscheide du, schau mal und so. Und jetzt, nachdem Lot sich entschieden hat, kommt Gott und sagt zu Abraham, jetzt schau du mal. Das ganze Land, wo du da siehst, alles will ich dir und deinen Nachkommen geben. Nicht nur jetzt, sondern für immer. Ich finde das unglaublich genial. Gott verheißt dem Abraham alles. Für immer. Gott beschenkt Abraham, weil dieser bereit war zu verzichten. Ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir auf unser Recht verzichten, kommt Gott, der für uns kämpft, der für uns einsteht. Ich möchte dich fragen in dieser Predigt, wo suchst du dein Glück? Wo suchst du dein Glück? Bei Gott, der für dich kämpft? Oder so in einem geistlichen Grenzgebiet zur Sünde. Vielleicht bist du im Moment sogar an einem Punkt, wo du sagst, nein, es ist keine Sünde. Also wenn ich die Bibel lese, muss ich sagen, es ist noch keine Sünde. Pass auf. Es geht sehr schnell und man ist voll drin. Vielleicht bist du da und denkst, ja, aber es ist doch keine Sünde, wenn. Gefährliche Aussage. Manchmal werde ich gefragt, Matthias, ist es Sünde, wenn man... Ja, was wird mir da gefragt? Matthias, ist es Sünde, wenn ich rauche? Steht ja nichts in der Bibel. Matthias, ist es Sünde, wenn ich mich kremieren lassen möchte? Matthias, ist es Sünde, wenn ich als Verheirateter, das hat mir jetzt noch niemand gefragt, aber so ein Beispiel, oder vielleicht denkst du das, ist es Sünde, wenn ich als Verheirateter mit einer anderen Frau flirte? Ja, also Grenzgebiet, oder? Ich gebe auf diese Frage immer zur Antwort, Es geht doch nicht um Sünde. Sünde ist doch keine Frage für uns Christen. Ist das Sünde oder ist das nicht Sünde? Die entscheidende Frage ist doch, will Gott das oder will er es nicht? Was ehrt ihn mehr? Welche Entscheidung? Manchmal ist ja mega klar, da ist dann Sünde oder auch, manchmal ist das nicht so klar. Aber die entscheidende Frage ist immer, was ehrt Gott mehr? Welche Entscheidung ehrt Gott mehr? Also Abraham und Lot, kommen wir nochmal auf die beiden zurück, die hatten einen Rechtsstreit. Sie kämpften um Recht. Wer hat das Recht? Und ich glaube, es ist etwas, was wir immer und immer wieder auch kennen. Ein Rechtsstreit. Wer hat jetzt Recht? Und interessant ist, Abraham war bereit, auf sein Recht zu verzichten. Im Neuen Testament gibt es auch eine Gemeinde, in der hatten Gläubige, geistliche Brüder, einen Rechtsstreit. Denke an 1. Korinther 6. Da schreibt Paulus, wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen, statt die Gemeinde um Rat zu bitten. Paulus sagt, in eurer Gemeinde gibt es geistliche Brüder. Die gehen vor weltliche Gerichte. Und die Bibel sagt hier eindeutig, wenn irgend möglich, sollen wir nie vor weltliche Gerichte gehen, um gegen geistliche Geschwister zu prozessieren. Nie. Wenn irgend möglich. Sondern wir sollen vor die Gemeinde gehen, vor die Gemeindeleitung. Da soll es zuerst entschieden werden, wenn irgend möglich. Vers 5, wenn ihr das doch tut, ihr solltet euch schämen. Wow. Dann Vers 7, schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Oh, ich finde das eine unglaublich heftige Aussage. Was erwartet da die Bibel von uns? Gott erwartet von uns, dass wir lieber auf unser Recht verzichten, als zu unserem Recht zu kommen und es durchzusetzen. Aber wir sehen auch in der Bibel, wenn wir bereit sind, auf unser Recht zu verzichten, dann kommt Gott und kämpft für unser Recht. Das ist unglaublich genial. Und vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, aber das ist nicht das, was ich erlebt habe. Ich hatte auch schon einen Rechtsstreit, ich war unglaublich demütig, wie Abraham, habe gesagt, okay, ich muss nicht für mich kämpfen. Und wo bin ich jetzt? Schau mal, wie es mir jetzt geht. Nun, ich muss hier unbedingt die Ergänzung machen, dass es nicht immer gerade jetzt einen Vorteil gibt, wenn wir verzichten. Manchmal geht es uns wie Asaf, der sagt, aber schau mal die Gottlosen an, denen geht es jetzt gerade so gut. Ja, aber wir müssen auch den Schluss lesen. Denken wir auch an die Glückseligpreisungen. Glückselig sind, die da Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder sein. Und dann steht weiter, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen verlachen, verachten, verschmähen, verfolgen, denn es wird ihnen im Himmel reichlich belohnt werden. Wenn wir auf unser Recht verzichten, kommt Gott und kämpft für uns. Wir sehen hier also in unserem Predigttext einen von ganz vielen Familienkonflikten, die wir in der Bibel finden. Kain und Abel, Abraham und Lot, Isaac und Ismael, Jakob und Esau und so weiter und so fort, David und seine Söhne und so weiter. Das ist etwas, was wir immer und immer wieder auch sehen in der Bibel und etwas, was auch in unserem Leben immer und immer wieder passiert. Wo Menschen nahe beieinander sind, wo Menschen einander gerne haben, da kann es sehr schnell zum Konflikt kommen. Und oft ist es so, meine Erfahrung, dass die Menschen, die mir am nahesten sind, das sind diejenigen, die mich auch am tiefsten verletzen können, weil ich sie ganz nahe an mich herangelassen habe. Sehen hier einen Familienkonflikt. Und eigentlich spielt es auch gar keine Rolle, an welche Familie wir jetzt gerade denken. Ich glaube, wir alle erleben immer wieder Familienkonflikte. Vielleicht hast du gerade einen Familienkonflikt in deiner engsten Familie. Deinem Ehepartner, mit deinen Kindern zu Hause oder wenn du ein Kind bist, mit deinen Eltern. Ganz, ganz eng Konflikt. Vielleicht hast du einen Konflikt in deiner Herkunftsfamilie. Großeltern, Cousinen, Cousins, so das Große. Oder vielleicht sind deine Kinder schon längst ausgezogen und erwachsen, aber die Beziehung ist voll kaputt. Oder auch mit deinen Eltern ist wie kaputt gegangen. Und dann gibt es auch noch die geistliche Familie, die Gemeinde. Auch da kommt es immer und immer wieder zu Konflikten. Erleben wir immer und immer wieder. Ich möchte in meiner Predigt heute noch auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt, wie kommt es zu Konflikten? Und dann der zweite Punkt, wie bewältigen wir Konflikte? Und ich habe hier bei diesen Punkten eigentlich alle Familienkonstellationen vor Augen. Die enge Familie, die Herkunftsfamilie, die geistliche Familie. Aber ich werde auch vor allem jetzt Beispiele nennen aus der Ehe. Weil ich glaube, das ist so die engste Beziehung, die es überhaupt gibt. Und oft ist so, dass das, was für die Ehe gilt, ja, es ist dann auch hilfreich, wenn man das für alle anderen Beziehungen auch anwendet und darauf überträgt. Also, wie kommt es zu Konflikten, Ursachen für Konflikte? Da gibt es unzählige. Ich nenne mal die meines Erachtens häufigsten Konflikte oder was zu Konflikten führen kann. Das ist mal Konflikte, die durch die Wesensunterschiede hervorgerufen werden. Es gibt Konflikte, weil wir unterschiedlich sind. Vielleicht stereotypisches Beispiel. Er total sachorientiert, sie beziehungsorientiert. Er introvertiert, sie extrovertiert. Ja, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und wenn die nahe beieinander sind, kann es zu Konflikten kommen. Und jetzt habe ich noch etwas gemerkt in letzter Zeit. In den letzten 10 Jahren ist etwas auch mehr in den Vordergrund gerückt, wissenschaftlich. Das ist das ASS, Spektrumstörung oder wie man es auch immer nennt. Asperger, Autismus, wie auch immer. Seit 2022 auch im ICD. Und ich habe festgestellt, das ist etwas unglaublich Hilfreiches, wenn wir das auch beachten. Gerade auch in Beziehungen. Ich glaube, früher wurde das viel zu wenig beachtet. Und ich, so wie ich das verstehe, ist das genetisch. Also eigentlich auch so, wie Gott uns geschaffen hat, können wir gar nicht ändern. Aber es kann zu unglaublichen Konflikten kommen, wenn jemand in der Familie wie da eine sogenannte Spektrumsstörung hat. Oder wie man es auch immer nennen will. Unglaublich wichtig, dass man das auch beachtet. Es kann sonst zu unglaublichen Spannungen in Ehen, Familien und sonstigen Beziehungen führen. Oder weitere Ursache für Konflikte sind Konflikte, die durch berufliche Unterschiede entstehen. Auch da wieder vielleicht typisches Beispiel. Sie ist unglaublich gut gebildet, akademischer Weg. Vielleicht ist sie Ärztin oder Biologin oder wie auch immer. Und er ist ein super Arbeiter, voll der Praktiker. Und das ist dann anfangs auch überhaupt kein Problem, aber mit der Zeit hat er doch irgendwie das Gefühl, ich bin so klein neben ihr. Und sie will das gar nicht ihm vermitteln, aber irgendwie bekommt er doch das Gefühl. Und vielleicht hat sie dann doch ab und zu den Eindruck, ich kann wie kein Gespräch auf Augenhöhe führen. Berufliche Unterschiede müssen nicht, aber können zu Konflikten führen. Dann gibt es auch Konflikte, die durch unterschiedliche Prägung entstehen. Unser Elternhaus ist unglaublich prägend, viel mehr als wir wahrhaben wollen. Ich mache auch Beispiele. Er kommt aus einer unglaublich lauten Familie. Da hat man gestritten, sich gelobt und da und so und am Familientisch. Also wenn du mal sprechen wolltest als Gast, du musstest den Leuten ins Wort fallen. Weil da hat man, das ging so laut zu und her. Und sie aber kommt aus einer ganz, ganz ruhigen Familie. Da wird kaum etwas gesprochen. Am Familientisch ist manchmal die ganze Mahlzeit durch einfach nur ruhig. Spricht niemand. Aber in dieser Familie gilt auch, nichts gesagt ist genug gelobt. Seht, das kann zu Konflikten führen. Oder Konflikte, die von einer unterschiedlichen Einstellung herrühren. Denke hier an die Gemeinde. Man hat so schnell Konflikte. Der eine sieht so, der andere so. Theologisch, praktisch, was man mehr machen sollte, was man weniger machen sollte, wie es anders sein sollte. Und es kommt so schnell zu Konflikten aufgrund von unterschiedlichen Einstellungen. Ja, in der Ehe muss ich das gar nicht groß erwähnen, das wissen alle. Aber vielleicht so trotzdem ein Punkt, der immer wieder bei Scheidungen erwähnt wird. Geld. Unterschiedliche Einstellung zum Geld. Kann zu Konflikten führen. Und dann möchte ich noch ein paar Punkte nennen, die betreffen jetzt fast ausschließlich die Ehe. Konflikte, die durch folgende Probleme entstehen: enttäuschte Erwartungen, unbeantwortete romantische Sehnsucht und außereheliche intime Verlockungen. Die gehören irgendwie zusammen. Ich darf ja Ehevorbereitung machen. Immer wieder. Und ich finde das so etwas Schönes, sage ich euch. Wenn ich da diese zukünftigen Ehepaare vor mir habe und die sind so verliebt, die wollen sich unbedingt heiraten und ich mache dann trotzdem, ob sie es wollen oder nicht, noch ein paar Gespräche über zukünftige mögliche Probleme. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich werde noch nicht so ganz verstanden. Und dann kommt die Hochzeit und dann kommt das Zusammenleben und irgendwie merke ich dann, oh, jetzt hat sich aber schon ziemlich schnell einiges verändert. So. Das Zusammenleben, das plötzlich ist man dann nicht mehr, ja, oder vielleicht hat man die Erwartung so als Frau, mein Märchenprinz, der wird mich immer auf Händen tragen. Jemand sagte mal, der Fall wird tief sein. Und das kann auch dazu führen, dass man dann unbeantwortete romantische Sehnsüchte hat, weil es nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Oder man denkt, wenn man in die Ehe startet, wir werden so romantische Zeiten haben und dann kommt die Realität. Geldprobleme, Existenznot, Kinder, die nicht durchschlafen, Kinder, die älter werden und einem auch nicht durchschlafen lassen und so weiter. Oder? Und plötzlich denkt man, wo ist jetzt die Romantik geblieben? Ja, die Realität hat die Romantik verschlungen. Und auf diesem Nährboden von enttäuschten Erwartungen und unbeantworteten romantischen Sehnsüchten, auf diesem Nährboden können außereheliche intime Verlockungen unglaublich gut gedeihen. Und damit kann man dann die Ehe ganz zerstören. Das sind verschiedene Ursachen. Aber wenn wir die Bibel lesen, muss ich sagen, ich habe hier höchstens ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Denn eigentlich ist die ganz tiefliegende Ursache für unsere Konflikte, die finden wir in Jakobus 4. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Schnelle Antwort von uns, in jedem Konflikt, ja der andere. Er ist das Problem. Mit mir könnte man ja gut zusammenleben. Gibt übrigens auch ein psychologisches Wort dafür, dass man sich selbst oft zu gut einschätzt. Ah, darüber predige ich ein anderes Mal. Gut, also auf jeden Fall, wir denken immer der andere. Aber Jakobus sagt hier, kommen Sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Wow! Eure eigensüchtigen Wünsche, eure Gier, euer Neid, eure Eifersucht. Wow. Wie lassen sich Konflikte bewältigen? Antwort: Demut. Demut. Abraham war unglaublich demütig. Wenn wir Jakobus 4 beachten, ich schaue zuerst in mein Herz, in den Kampf, der in meinem Herz tobt. Demut. Die Demut, so behaupte ich, kann jeden Konflikt bewältigen. Zumindest was meine Seite angeht. Ich sage, Demut kann jeden Konflikt, was meinen Teil angeht, bewältigen. Klar, es gibt auch noch den anderen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, schreibt Paulus in Römer 12, 18. Ist es möglich? Ist nicht immer möglich. Aber so viel an mir liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Demut. Demut, dass ich mein Recht loslasse. Demut, dass ich zuerst in mein Herz schaue. Demut, dass ich zuerst auf das schaue, was bei mir nicht in Ordnung ist. Auf meine ich-zentrierte Haltung, auf meine Fehler, auf meine Schwächen. Demut führt dann, wenn ich demütig bin, zur Bereitschaft, eine positive Grundhaltung wieder einzunehmen. Zum anderen. Zum Beispiel zum Ehepartner. Dass ich sage, ja, ich habe jetzt immer noch ein Ja zu meinem Partner. Ein Ja zum Ehebund. Zum Gelübde, das wir vor Gott und vor Zeugen geschlossen haben. Ja. Ein Ja zum Partner, und zwar so, wie er ist. Wenn man verliebt ist, hat man ja eine rosarote Brille an. Und ich habe gemerkt, Menschen, die verliebt sind, können die gar nicht selbst ausziehen. Die ist wie angeklebt. Und da können noch so viele kommen und sagen, aber hast du nicht gesehen, die Freund und die oder deine Freundin? Nein, ich kenne sie besser als du. Aber irgendwann fällt diese Brille wie von selbst ab. Verliebt ist man nämlich nicht in die Person, die sie wirklich ist, sondern ins Idealbild der Person. Und dann, wenn man nicht mehr verliebt ist, kommt hoffentlich die Liebe an die Stelle des Verliebtseins. Und Liebe ist das, was wir uns bei unserem Ehegelübde versprochen haben. Ja, ich will dich lieben. Heute sagt man ja auch, ja, ich liebe dich. Man meint damit, ich liebe dich jetzt, solange es unter dem Strich für mich einen Mehrwert gibt. Man sucht sich einen Lebensabschnittspartner, dem man so lange treu ist, wie er mir zusätzliches Glück verspricht. Und wenn das irgendwie nicht mehr so geht, dann muss ich halt wechseln. Aber eine solche Haltung ist unglaublich anfällig für Affären. Denn man findet immer irgendjemand, der jetzt gerade attraktiv ist und mir die Neuauflage meines alten Glücks verspricht. Immer. Hingegen sagen wir im christlichen Ehegelübde, ich werde dich auch in Zukunft lieben. Bis zum Tod, in guten, schönen und romantischen Zeiten. In guten wie in schweren Zeiten, schlechten Zeiten. Positive Grundhaltung. Da ist mir ein Zitat in den Sinn gekommen, ein unglaublich starkes Zitat von Bonhoeffer. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Klar kann man beziehen auf die Gemeinde. Ich möchte es beziehen auf jede christliche Gemeinschaft. Auf die Familie, auf die Ehe, auf die Gemeinde. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du ein Ja zu deiner Gemeinde? Und zwar so, wie sie ist und nicht so, wie du sie gerne hättest. Wenn du kein Ja hast zu deiner Gemeinde, dann wirst du zum Zerstörer dieser Gemeinde, auch wenn du es noch so gut meinst, noch so theologisch korrekt, du wirst zum Zerstörer der Gemeinde. Und ich möchte dich fragen, hast du ein Ja, wenn du verheiratet bist, zu deinem Ehepartner? Wenn nicht, dann wirst du zum Zerstörer deiner Ehe, auch wenn du es noch so gut meinst. Hast du ein Ja zu deinem Ehepartner, und zwar zu dem Ehepartner, wie er ist, nicht wie du ihn dir wünschtest? Wenn du kein Ja mehr hast, dann gibt es nur eine einzige Person, die dich jetzt bewegen kann, wieder ein Ja zu haben. Und das ist nicht dein Partner. Das bist alleine du. Wisst ihr, dein Partner kann dir 1000 Mal Blumen bringen. Du denkst, ja genau, der jetzt kommt er noch mit Blumen. Dabei sollte er doch. Und das und das und das. Es ist ein negatives Vorzeichen. Gilt auch für die Gemeinde. Du hier sitzt negativ. Man kann noch so viel tun, was eigentlich gut wäre. Du denkst immer, aber das und das, ein negatives Vorzeichen. Der Einzige, der zu einem Ja kommen kann, bist du, wenn du dich demütig dazu entscheidest. Dann Demut führt mich auch dazu, Probleme in der richtigen Art zu besprechen, nämlich zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Ton. Ja, es ist doch so typisch, der Mann oder die Frau, wer auch immer heute, oder kommt von einem strengen Arbeitstag nach Hause. Nehmen wir den Mann. Er musste so viel sprechen. Er hat viele Mails beantwortet, er wurde noch kritisiert und da ist etwas nicht gut gegangen. Und dann kommt er kaum zur Türe rein, aber und so, und dann geht's los. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und ihr seid genügend schlau herauszufinden, wo der richtige Zeitpunkt bei den Männern wäre. Bin ich überzeugt. Auch der richtige Ton, oder? Manchmal, da nörgelt man sich nur noch an. Manchmal, da beginnt man zu schreien. Warum? Weil man hat eine Mauer aufgebaut. Und man muss ja schauen, dass der andere mich immer noch versteht, so über die Mauer. Und dann muss ich ihn anschreien, weil er mir nicht mehr zuhört. Jemand hat mal gesagt, in all den Jahren, in denen ich gläubig war, hat Gott mich noch nie angeschrien. Sehr oft flüstert er. Und ich möchte das auch mitgeben heute. Schreit einander nicht an, auch nicht die Kinder. Baut die Mauer ab, dass ihr wieder gehört werdet. Dann Demut bewirkt auch, dass ich, wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitte. Ein bekannter Pastor und Seelsorger sagte mal in diesem Zusammenhang den Begriff Männerstolz. Seine Erfahrung: von 10 Ehen, die Schwierigkeiten haben, sind 9 bereit, 9 Frauen bereit, Hilfe zu holen, aber nur ein Mann. Männerstolz. In dieser Woche sagte mir jemand: Ich wünschte mir, es würde auch mal ein Ehepaar hier auf die Bühne kommen, am Gebetsabend nach vorne stehen und sagen, wir haben jetzt gerade Eheschwierigkeiten. Bitte betet für uns. Ich glaube, es geht wie nicht, oder? Wir müssen ja so tun, als wäre alles bei uns zu Hause in Ordnung. Denn alle anderen haben ja auch keine Probleme. Und dann sind wir überrascht, wenn es dann doch irgendwie rauskommt. Wie schön, wenn mal jemand so demütig wäre. Das wäre unglaublich stark. Mal eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Dann das vierte, Demut bringt mich auch dazu, Vergebung zu praktizieren. Um Vergebung zu bitten und auch zu vergeben. So, ich könnte noch so viel sagen zu diesem Thema. Die liebe Familie. Weiß nicht, vielleicht geht es dir gerade unglaublich nahe, weil du gerade davon betroffen bist. Deiner eigenen Familie, der Herkunftsfamilie oder in der Gemeinde. Konflikt. Ich möchte sagen, es gibt in einem Konflikt eigentlich nur eine einzige entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist: Wie demütig bin ich jetzt? Jetzt gerade. Und ich habe so gemerkt in der Vorbereitung dieser Predigt, es lässt sich unglaublich einfach über Demut predigen. Bam, bam, bam. Wir wünschen uns Demut vom anderen. Aber Demut beginnt bei mir. Gott steht mir auf die Füße. Nicht deinem Ehepartner, er steht dir auf die Füße. Er sagt, wie demütig bist du? Bin ich bereit, mich zu demütigen? Die Frage, die ich mitgeben möchte. Bin ich bereit, mich zu demütigen vor Gott? Indem ich sage, ja Gott, ich bekenne dir meine Schuld. Ich kehre zurück zum Kreuz. Ich gebe dir wieder ganz neu mein Leben. Und ich bekenne dir auch, dass ich so oft für mein Recht gekämpft habe. Und nicht bereit war, zu kurz zu kommen, mich übervorteilen zu lassen. Bitte vergib mir. Möchte ich fragen, wie demütig bist du vor dir selbst? Dass es in meinem Herz vielleicht auch nicht so gut aussieht. Neid, Gier, Egoismus, Stolz. Dann das dritte, wie demütig bist du vor anderen, Hilfe zu holen. Ich möchte meine Predigt beenden mit 1. Petrus 5, Vers 6. Und wer letzten Sonntag da war, dem macht jetzt Klick. Das ist der Vers vor dem Predigtext von letztem Sonntag. Und es ist eigentlich ein Satz, 1. Petrus 5, 6 und 7. Nur ein Komma dazwischen. 1. Petrus 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dann: Sorgt euch um nichts, denn er sorgt für euch. Und Jesus, ich bitte dich jetzt nach dieser herausfordernden Predigt für mich und für uns alle, dass du uns hilfst. Jesus, ich danke dir, dass du unglaublich demütig warst und nicht für dein Recht gekämpft hast, damit wir zum Recht kommen können, zur Gerechtigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du dazu bereit warst. Und ich bitte dich jetzt für mich als allererstes und für uns alle, dass du dein Werk in uns weiterhin vollbringst und wir demütig sein dürfen. Ja, ich bin überzeugt, niemand von uns kommt demütig zur Welt. Wir brauchen es, dass du uns demütig machst, uns zu Demut führst. Amen.